von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären Folge 37, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
Robert, servus, grüß dich.
Studiogast ist heute Fondsmanager Andreas Lesniewicz von Conren, der uns mit einer eigentlich uralten Anlageidee besucht. Familiengeführte, börsennotierte Unternehmen. Grüße Sie.
Grüße Sie. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank, dass wir ein bisschen über ein uraltes Thema, wie Sie sprechen, aber eben doch ein brandaktuelles Thema über Aktien von Familienunternehmen sprechen dürfen.
Da möchte ich vielleicht gleich zu Beginn eine Art Begriffsdefinition machen. Ernst, was ist denn für dich ein börsennotiertes Familienunternehmen, so typischerweise?
Das ist relativ einfach beantwortet, diese Unternehmen, wo die Familie dementsprechend Einfluss auf das Unternehmen hat. Ich glaube, das wird immer definiert mit zumindest 25% plus eine Aktie der Stimmrechte hält. Ich sage, ein Mitglied der Gründerfamilie, das vielleicht auch im Vorstand oder im Aufsichtsrat vertreten ist.
Herr Lesniewicz, wie sehen Sie das? In der Vorbereitung darauf sage ich auch, ja, Palfinger bei uns, Meyer Mellenhof in Österreich, vielleicht sogar BMW, Porsche in gewisser Weise ist so im Kopf drinnen. Was ist aber eigentlich mit diesen Teslas, Facebooks, den ganzen neuen großen Unternehmen der Welt, die eigentlich von einem geführt werden, mehr oder weniger? Ja, wenn er mal heiratet, ist auch eine Familie.
Ja, absolut. Nein, also ich glaube, für uns müssen wir uns erinnern, wir wollen ja als Investoren einen Vorteil daraus ziehen, in diese Unternehmen investiert zu sein. Und unsere Definition leitet sich so ein bisschen daraus ab. Also was ist die Stärke von Familienunternehmen? Warum wollen wir in diese investieren? Und man kann es ganz gut, glaube ich, unter dem Begriff Enkelsicherheit zusammenfassen. Ja, also der Manager, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, schaut oft auf die Quartalsergebnisse, aber die Familienunternehmerin, der Familienunternehmer schaut eigentlich täglich, wie er das Unternehmen stärker machen kann, wie er die Bilanz stärken kann, wie er das Produktportfolio stärken kann, seine Mitarbeiter binden kann, wie er seine Kunden gut behandeln und somit langfristig sichern kann, um dann eben das Unternehmen so zu stärken, dass es irgendwann mal weitergegeben werden kann an die Kinder, an die Enkelkinder und deswegen Enkelsicherheit. Und daraus leiten wir auch unsere Definition ab oder sagen wir mal unsere Definition, um einen Haken zu geben, dass wir investieren können. Und das ist eigentlich, dass es jemanden gibt, der seit langem und noch für lange sich um diese Unternehmen kümmert. Wir sind ja als Investoren Partner dieser Unternehmer, aber auch ein bisschen Trittbrettfahrer. Das heißt, sie gehen jeden Tag in dieses Unternehmen und treiben das voran und wir profitieren als Investoren davon. Und deswegen haben wir diese Definition ein bisschen weiter geöffnet und machen die nicht fest an, ob das jetzt 10%, 25% oder 50% sind, die Familie hält, sondern eigentlich eher, gibt es jemanden, der das Unternehmen sehr, sehr gut kennt und jetzt zum Beispiel auch in der Krise wie jetzt weiß, was zu tun ist? Gibt es jemanden, der da aktiv noch beteiligt ist und ist dieser jemand auch in for the long term? Also ist er versucht er das Unternehmen weiter enkelsicher zu machen?
Das heißt, Sie konzentrieren sich, wenn ich mich nicht erinnere, aber nachgeschaut habe, eher auf europäische Werte. Wäre dann aber theoretisch ein Elon Musk, eine Tesla in ihrer Definition ein enkelsicheres Unternehmen?
Ja, genau. Also wir machen nur europäische Aktien. Aber für mich, wenn Sie mich fragen, ja, ich würde sagen, Elon Musk wäre ein Familienunternehmen. Wäre es eins, in das wir investieren würden, ist vielleicht eine andere Frage. Aber ja, Sie haben hier jemanden, der sicherlich die Branche gut kennt, das Unternehmen gut kennt und das vorantreibt. Deswegen wäre das erstmal für mich investierbar.
Okay. Lieber Ernst, enkelsicher wurde auf der einen Seite gesagt, du bist jetzt auch schon lange am Markt und es gibt sicher einige Vorurteile gegenüber von familiengeführten Unternehmen. Allein schon die Gefahr eines Patriarchen, sage ich einmal, an der Spitze zu haben. Was sind denn so Vorurteile, die dir in deiner Laufzeit schon untergekommen sind oder vielleicht sogar, ja?
Also ich glaube, einige Aspekte hat der Herr Lasniewicz bereits gesagt. Ich meine, es gibt negative Dinge wie, ich weiß nicht, Uneinigkeiten in der Familie, Streitigkeiten, wo es zu Zerschlagungen auch kommen kann. Man kennt ja historisch das Thema Adidas, Puma, also da kann es natürlich Diskussionen geben, aber ich glaube, dass das Positive bei weitem überwiegt, weil einfach bei Familienunternehmen meines Erachtens vielmehr auch eine langfristige Strategie dabei ist. Es geht hier nicht um kurzfristige Optimierungen, man ist nicht zu Investoren getrieben, wie sonst ist, oder alle, weiß nicht, alle nach zwei Perioden meistens wird schon wieder der Vorstand ausgewechselt, es kommt der neue rein, der hat eine ganz andere Idee, muss sich wieder profilieren. Also ich glaube, es ist mehr Nachhaltigkeit und Langfristigkeit dabei und darum sollte das meines Erachtens auch langfristig einen positiven Impact haben. Also es gibt ein bisschen weniger Druck gegenüber anderen Aktionären auch dadurch, glaube ich. Ja.
Aber natürlich haben andere Aktionäre, vor allem Kleinaktionäre, wahrscheinlich prinzipiell auch etwas weniger Rechte als in anderen Unternehmen.
Naja, die Frage ist, wie groß sind wirklich die Rechte von kleinen Aktionären auch bei größeren Unternehmen, wo 100% oder deutlich mehr an Steuerbesitz da ist. Das ist immer relativ, glaube ich, ja.
Okay. Herr Lesniewicz, gibt es, ich sage einmal, Datenstudien dazu? Wie sieht denn das dann wirklich langfristig aus? Ist der Patriarch oben, kommt er so und so irgendwann einmal und zerstört wieder alles? Oder ist das langfristige Denken doch in den Familien dann derart verankert? Ja, dass man als Kleinaktionär vielleicht auch nicht alle Rechte unbedingt in Anspruch nehmen muss, weil eh alles gut läuft.
Ja, also wenn Sie nach Daten fragen, vielleicht vorab, also wir haben das relativ genau untersucht, was die Rendite von Familienunternehmen angeht. Und es ist so, dass über die letzten 15 Jahre, und es gibt andere Studien, die weitergehen, tatsächlich Aktien von Familienunternehmen wesentlich besser abgeschnitten haben als andere Aktien. Und auch egal, welche Branche sich anschauen und so weiter, in den meisten Fällen ist hier was dran und diese Langfristigkeit, diese Engelsicherheit zahlt sich auch im Aktienkurs aus. Wir müssen uns eben klar sein, dass wir irgendeinen Tod sterben müssen. Ne? Wir können nicht sagen, wir wollen jemanden, der schnelle Entscheidungen trifft, der unbürokratisch vorgeht, das Unternehmen vorantreibt, aber auf der anderen Seite wollen wir ein Mitspracherecht überall und so weiter. Das heißt, es ist so, dass man sagt, wir möchten, oder eine der Stärke ist ja gerade, dass viel Macht in einer Hand oder in der Hand von wenigen Leuten ist. Und das macht ja diesen Unterschied aus. Aber wir müssen das praktisch dann im Risikomanagement behandeln. Also wenn wir jetzt Elon Musk nehmen, muss man sich überlegen, der treibt das Unternehmen voran, aber natürlich ist er gleichzeitig auch irgendwo eine Gefahr fürs Unternehmen. Und was würde jetzt passieren, wenn Elon Musk nicht mehr da ist? Deswegen muss das praktisch Teil unseres Auswahlprozesses und unseres Risikomanagements sein, dass wir uns das genau anschauen, um dann eben diese Fälle, soweit es geht, zu minimieren. Aber wo viel Schatten ist, da ist auch Licht. Und ich weiß nicht, wenn der König halt irgendwann verrückt wird, dann haben wir natürlich ein Problem und das müssen wir aber als Portfolio-Manager managen.
Mhm. Kann man vielleicht zusammenfassen, welche Eigenschaften charakterisieren für Sie, also außer der Enkelfähigkeit, ein familiengeführtes Unternehmen?
Ja, also es gibt eine ganze Barrage von Vorteilen. Ich kann wahrscheinlich aufgrund der Kürze der Zeit nur so ein paar mal nennen. Also wir haben diese langfristige Ausrichtung. Wir haben auch dieses, wenn Sie mal in ein Unternehmen reingehen, dieses permanente Arbeiten an kleinsten Verbesserungen. Ja, das ist, kann man sich so vorstellen, wie wenn wir Fußball heute schauen im Vergleich von vor 20 Jahren. Ja, es ist immer noch ein Ball und 11 gegen 11. Aber das Spiel hat sich maßgeblich geändert. Und wenn Sie mal in Unternehmen gehen und schauen, wie die heute produzieren und wie sie vor 10 Jahren produziert haben, ist ein Riesenunterschied. Und das sind kleinste Umstellungen im Schichtenmanagement. Oder du stellst dich jetzt mal dahin und kommst von links und die Maschine stellen wir da hier hin. Oder wir können Beschleuniger in den Ofen werfen. Und da sind Familienunternehmen wirklich auch Meister drin. Ja, über Jahre, über Jahrzehnte diesen Zinseszins von permanenter Verbesserung voranzutreiben. Sie sind in der Regel wahnsinnig innovationsstark, sind vor allem natürlich in Europa und in Deutschland extrem Produkte und Forschung und Entwicklung getrieben. Wir sehen, dass sie wesentlich mehr Patente anmelden als andere Unternehmen und wir sehen, dass sie diese wesentlich weniger Geld für diese Innovation ausgeben, also wesentlich effizienter neue Produkte entwickeln. Sie sind handlungsfähig, das heißt, sie treffen schnelle, unbürokratische Entscheidungen. Sie identifizieren sich voll mit dem Unternehmen. Das heißt, ihr Name ist oft auf den Produkten, auf der Tür. Sie fühlen sich verpflichtet gegenüber den Kunden, Mitarbeitern. Ja, hier geht es oft um die Reputation und nicht nur um einen Punkt im, im Lebenslauf oder eine Vergütung. Deswegen sagen wir oft, sind eben Inhaber geführt statt Manager getrieben. Kosten- und Kapitalmanagement ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil es geht hier ja ums eigene Geld. Wie Herr Ernst sagte, die Managementwechsel, wir sehen wesentlich weniger Managementwechsel. Das heißt, wir haben Leute, die seit langem das führen und gerade jetzt, wir sind ja aktuell in der Krise, wir sehen ja einen perfekten Sturm für europäische Aktien und auch für Aktien von Familienunternehmen in Europa. Und hier ist halt zu wissen, dass hier jemand ist, der weiß, was in der Krise zu tun ist, der das schon mit den gleichen Mitarbeitern gemacht hat und so weiter, ein wahnsinniger Vorteil. Und so gibt's wirklich, ich könnte jetzt, wenn ich so anfange zu reden, das natürlich jetzt stundenlang machen, aber das sind diese Sachen, nach denen wir auch schauen, wenn wir investieren. Ist das gegeben? Können wir da so von profitieren? Wenn wir es schaffen, langfristig investiert zu bleiben und eben den Unternehmerinnen und Unternehmern die Chance und die Zeit zu geben, Probleme zu lösen und Chancen wahrzunehmen. Und bisher hat das sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, wenn Sie sich die Renditen von Familienunternehmen anschauen, dann ist es ganz klar, dass das eigentlich die besseren Investments sind.
Ich habe das jetzt währenddessen kurz gemacht, haben Bloomberg angeworfen, so einen kleinen Faktencheck. Und ja, ich muss Ihnen recht geben, ich habe mir den DIV-DAX, den Dividenden-DAX kurz angesehen, seit 2000. Wir haben doch eine Performance von plus 250%. Der DAX alleine hatte 100%. Also da ist schon ein gewisser Unterschied zu sehen. Wenn mich das jetzt interessiert, dieses Thema, Herr Lesniewicz, welche Lösung bietet denn Conran, bei der Sie arbeiten? Und vielleicht können Sie uns ganz kurz auch erzählen, Conran ist vielleicht nicht jedem geläufig. Worauf ist die Gesellschaft spezialisiert?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Also wir sind eigentlich geboren aus einem Family Office. Also ich bin selber auch eben in einem Familienunternehmen groß geworden, selber Familienunternehmer. Alle in meiner Familie sind das. Die Kunden sind Familienunternehmer und so weiter. Also es ist durchaus die Ecke, aus der wir kommen. Und wir haben bei Conran, also wir sind ungefähr 20 Leute in Zürich mit 3 Milliarden Schweizer Franken und ein bisschen mehr Assets under Management. Die Gesellschaft heißt Altrafin, die Fonds heißen Conran. Das heißt, Altrafin managt die Conran-Fonds. Wir haben hier verschiedene Lösungen für Kunden. Meistens sind die sehr maßgeschneidert. Und wir haben eben irgendwann gesehen, dass sich die Märkte ändern, dass sich die Marktzusammensetzung ändert, dass die Schwankung zunimmt, die Volatilität zunimmt. Wir haben gesehen, dass die Politik immer mehr Einfluss nimmt. Wir haben gesehen, dass die Rentenseite immer schwieriger wird. Und wir haben auch gesehen, dass sich viele unserer Kunden eben schwieriger mit Balanced-Mandaten, also so Mischportfolien, identifizieren können. Haben gesagt, okay, was können wir denn machen? Und wie können wir denn diese Überlegenheit von Familienunternehmen nutzen? Und haben dann so vor 4-5 Jahren angefangen, uns das genauer anzuschauen und dann eben Portfolio von Familienunternehmen aufzulegen. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Portfolio für Investoren, die langfristig investieren wollen, die ein bisschen, man kann sagen, fast Private Equity ähnlich investieren können, wollen, die eine gewisse Affinität haben zu Unternehmertum und zu diesen Familienunternehmen. Das ist praktisch das, was wir hier versuchen zu erreichen. Wir versuchen in diesem Portfolio gewisse Fehler, die so typisch sind, von denen alle reden, aber die doch dann schwer sind, im täglichen durchzuhalten, zu vermeiden. Das heißt, dieses tägliche Rein und Raus, dieses Nervössein, wenn alle nervös sind. Das ist praktisch so ein bisschen diese Zielsetzung des Fonds und des Portfolios.
Das dürfte Ihnen ja, Sie dürfen es nicht sagen, Werbung sage ich einmal, ja halbwegs gelungen sein. Seit der Auflage Anfang 2019 hat der Fonds, wenn ich mich nicht, ja, 30% plus sind 5 Prozentpunkte mehr als der DIV-DAX. Das heißt, irgendetwas müssen Sie richtig gemacht haben. Wie kommt es denn zur Titelselektion? Wie geht man denn davor? Ist das ein technisches, ein fundamentales Gerüst? Und vielleicht können Sie uns ein bisschen sagen, was sind denn so typische Beispiele an Unternehmen drinnen? Und was uns natürlich besonders interessiert oder auch interessiert, gibt es auch Österreicher im Bereich familiengeführte Unternehmen, haben wir auch einiges zur Auswahl.
Ja, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Sind auch einige bei uns im Anlageuniversum. Genau, also die, wie Sie sagen, hat sehr gut geklappt. Aktuell muss man sagen, leiden wir ein bisschen unter den aktuellen Marktentwicklungen. Also wir haben wirklich den perfekten Sturm, denke ich, für Aktien Europa, aber auch von Familienunternehmen. Wenn Sie sich die Prämien für Qualitätsaktien anschauen, dann sind die zurückgegangen. Wir haben eigentlich so niedrige Prämien in der Bewertung, wie wir sie seit der Covid-Panik nicht mehr gesehen haben. Wir haben natürlich einfach das Problem, dass in Europa der Ukraine-Krieg und vor allem natürlich die Shortages bei Gas extrem reinschlagen. Aber insgesamt hat es, oder trotz diesem perfekten Sturm, hat es tatsächlich recht gut geklappt, seit wir damit angefangen haben. Und wir sind recht zuversichtlich, dass das auch in Zukunft sehr gut klappen wird, weil ich glaube, am Ende wird sich Marktkräfte durchsetzen, werden sich Unternehmer durchsetzen und der Innovationsdruck wird zunehmen. Und gerade in diesen Krisen ist es eigentlich eine besondere Stärke für diese Aktien, auch wenn es eben ab und zu ein bisschen dauert und manchmal ein bisschen länger, als man das hoffen würde, dass sich die Qualität auch durchsetzt. Wenn Sie nach dem Anlage Prozess fragen, dann ist es so, dass wir eine Studie gemacht haben. Wir haben 800 Familienunternehmen in Europa identifiziert. Studie können Sie übrigens sehr gerne bei uns auf der Website runterladen und nachlesen. Und dann filtern wir praktisch aus diesen 800 Unternehmen aus. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, sind das wirklich Familienunternehmen, in die wir auch investieren wollen? Also haben die gewisse Bilanzstärke? Wie ist die Kapitaleffizienz? Wie ist die Profitabilität? Dann haben wir einen zweiten Filter und sagen, okay, das sind generell Familienunternehmen, in die wir investieren wollen, aber wollen wir denn aktuell investieren? Also wie sind sie denn bewertet relativ und absolut? Wie ist das Bewertungsmomentum? Wie ist das Umsatz- und Ertragsmomentum? Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt es zu einem diskretionären Filter, wo wir unter anderem uns anschauen den Family Score. Also wir haben so einen internen, rein qualitativen Family Score entwickelt, ob wir sagen, ob diese ganzen Eigenschaften und noch eine Reihe mehr, die wir jetzt besprochen haben, in diesen Unternehmen wirklich zutrifft. Und dann haben wir aber eben auch, um das Risiko zu betrachten, ein Family Risk Score, wo wir eben schauen, okay, aber kann das sein, dass hier der Patriarch oder die Patriarchin vielleicht eher ein negativer Faktor wird? Kann es sein, dass hier Streitigkeiten der Familie ins Unternehmen getragen werden und so weiter? Und wenn wir das haben, dann bilden wir daraus ein Portfolio und wir versuchen, ein recht schlagkräftiges, aber doch diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen von ungefähr 40 plus Aktien. Und da versuchen wir dann eben zu diversifizieren zwischen Branche, Länder, Zukunftsthemen. Was uns wichtig ist, was uns viel wichtiger ist eigentlich, als jetzt die großen Gewinner rauszusuchen, ist die großen Verlierer zu vermeiden. Und die kommen dann oft eben, weil es Streitigkeiten gibt, also aus dieser Seite des Familienunternehmens, oder weil sie eben nicht mehr zeitgemäß sind. Das heißt, wir suchen uns Zukunftsthemen aus und dazu dann passende Unternehmen, um das Ganze zu optimieren. Und das ist wirklich ein breit gestreutes Portfolio. Also wir haben von Unternehmensriesen, die global tätig sind, auch sehr viele Hidden Champion, die man so nicht kennt, die kleinste Produkte liefern und aber dann in ihren Branchen jeweils Marktführer sind, weil sie hier praktisch, wenn sie, das meinte ich vorhin auch, wenn sie sagen, okay, sie haben Patriarch, aber das Geschäftsmodell ist natürlich auch wichtig und wie qualitativ ist es und wie krisenstark ist das, und wenn sie jetzt zum Beispiel einen Teil liefern, was relativ günstig ist zu den Zusammenkosten des Endproduktes, das heißt, ihr Kunde kann eigentlich gar nicht ohne sie, dann hilft ihnen das vor allem in dieser Krise und langfristig sehr stabil zu bleiben und sich fortzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen, wie wir das versuchen zusammenzustellen. Und wir versuchen dann eben nicht zu viel rein und raus zu handeln, sondern eben diesen Unternehmen auch die Zeit zu geben und Unternehmern Zeit zu geben, um ihr ganzes Potenzial zu entwickeln. Mhm.
Bevor ich jetzt noch Einzelnamen, also Einzeltitel aus den rauskitzel, ich habe jetzt zweimal schon gehört, dass der perfekte Sturm. Zuerst einmal ernst, wie kommt denn dieser perfekte Sturm bei euren Kunden an? Und nachher, Herr Lesniewicz, würde mich interessieren, müssen Sie zu 100% innerhalb des perfekten Sturms investiert sein oder könnten Sie theoretisch auch auf, ich sage, 0% gehen? Ernst, wie ist denn das bei dir? Also bei euch meine ich, bei euren Kunden.
Du meinst den perfekten Sturm aufgrund dieser Marktsituation jetzt, oder?
Ja. Wie reagieren die gerade?
Was generell feststellbar ist, das ist, dass der Neukundenzulauf durch diese Turbulenz, durch diese Unsicherheit sich ein bisschen reduziert hat, aber immer noch auf einem guten Niveau ist. Wir haben an und für sich keine schlechte Volatilität an den Märkten, aber die Transaktionen sind trotzdem nicht auf dem Niveau oder Level, wie es noch vor einem Jahr gewesen ist. Also man merkt schon, dass die Anleger, die Kunden ein bisschen abwartend sind. Es ist sehr viel Unsicherheit am Markt und das spürt man ein bisschen. Also es ist ein bisschen abwartend und schauen, was kommt die nächsten Wochen, Monate. Das ist ein bisschen spürbar. Auch wenn man sich die Umsätze an den Börsen anschaut, dann merkt man, dass derzeit einfach ein bisschen weniger ist. Es ist nach wie vor eine gute Nachfrage, immer noch stärker wie vor Covid-Zeit. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein bisschen abwartend, die Situation. Ein bisschen Unsicherheit herrscht vor, ja.
Okay. Und im Fonds muss man zu 100% investiert sein? Wie sieht denn das aus? Oder können Sie auch Derivate einsetzen zur Absicherung?
Also vielleicht auch kurz zur Stimmung bei unseren Kunden oder bei vielen Anlegern. Es ist so, dass wir praktisch, wenn wir mit Kunden reden, sagen wir dazu, das ist ein langfristiges Investment, du investierst hier in Aktien und wir gehen davon aus, dass wenn Märkte runtergehen, dass wir auch runtergehen und ungefähr gleich, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil wir eben auf Europa konzentriert sind, weil wir so einen typischen Fokus auf Qualitätstitel haben, die dann eben auch jetzt in der Krise leiden. In der Krise wird erstmal alles runtergedrückt, aber für uns geht es ja darum, Sachen zu halten, die sich langfristig durchsetzen und die dann eben wieder auftauchen, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird. Das heißt, die Erwartungshaltung unserer Kunden jetzt hier speziell im Fonds ist eigentlich, dass man Krisen durchhalten muss. Und deswegen sehen wir da eine gewisse Ruhe und auch schon Erste, die wieder nachlegen und sagen, okay, auf dem Bewertungsniveau, auch wenn es natürlich noch mal ein bisschen runtergehen kann, macht es für mich Sinn, weil das langfristig sehr vielversprechend ist, dass wir wieder rauskommen. Das heißt, dass das Konzept des Fonds eigentlich ist, wie ich gesagt habe, ist schon fast Private Equity ähnlich, dass man sagt, nee, wir müssen diese Stürme aushalten und wir werden nicht versuchen, das zu timen. Ich glaube auch, dass das Timen manchmal funktioniert ist, aber oft funktioniert es eben auch nicht. Also ich stelle mir das immer ein bisschen vor, also ich boxe ein bisschen hier, um mich fit zu halten, parallel zum Job. Und die eine Sache ist immer, wie man sich vorstellt, was man so macht. Also wenn der Markt einen in die Magengrube schlagen will, dann weiche ich eben aus und kann dann sofort wieder einsteigen oder zurückschlagen, wenn das so ist. Aber in der Wirklichkeit ist das eben oft nicht so. Und deswegen haben wir das hier so absichtlich konstruiert, dass wir eben nicht in Cash gehen können, sondern permanent voll investiert sein müssen und sind damit auch ganz froh. Absicherung machen wir vereinzelt oder dürfen vereinzelt machen, dann meistens aber nicht über Futures, sondern eben über Far-Out-of-the-Money-Put-Optionen. Einfach, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier investiert, aber wenn es wirklich ganz dicke kommt, haben wir einen gewissen Schutz.
Stichwort ESG. Wie ist denn das bei Ihren, also bei familiengeführten Unternehmen A, ein Thema? Und wenn wir schon den perfekten Sturm vorher gehabt haben, lieber Ernst, bei der Dadat wird ESG auch in dieser Zeit immer mehr nachgefragt oder warten auch hier die Leute jetzt einmal dann ab?
Also das Thema ESG für einen beratungsfreien Kunden, würde ich sagen, war bis jetzt nicht das große Thema. Natürlich wird es jetzt immer spannender und interessanter und auch wichtiger. Und wo wir es ja immer schon gehabt haben, das ist in der Online-Vermögensverwaltung. Da bieten wir seit 3 Jahren oder seit Beginn an eigentlich auch eine Nachhaltigkeitsvariante mit an. Ich habe immer gesagt, da ist ungefähr 40% der Kunden haben sich hier für die Nachhaltigkeitsvariante entschieden. Also der Bedarf, die Nachfrage ist da. Wenn man sich das Anlageverhalten anschaut, was jetzt Aktienkäufe oder Transaktionen betrifft, dann ist hier das Bild unverändert im Vergleich zu vor 3 oder 4 Jahren. Also die Kunden kaufen de facto das Gleiche wie vor 3 oder 4 Jahren und damals war der Nachhaltigkeitsaspekt noch nicht der entscheidende.
Und wie ist das, ich sage mal, bei den Unternehmen direkt oder ist das Enkeldenken so und so immer gewesen, dass ESG quasi schon in der DNA der familiengeführten Unternehmen drinnen ist?
Ja, also eigentlich muss man sagen, ist das wirklich in der DNA enthalten, wenn ich langfristig bin. Viele Unternehmer sind ja irgendwo auch auf dem Land, wo sich jeder kennt und wenn ich da jetzt irgendwie schlecht zu meinen Mitarbeitern bin oder das Öl irgendwo auf die Wiese schütte, weil es doch billiger ist, dann sieht es auch jeder und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube auch, und das so begegnen viele Unternehmen auch damit. Ne? Also es gibt einen Teil, die sagen, ja, das macht Sinn und ich will hier auch mitmachen. Es ist natürlich aktuell, wo ESG geht, hat es viel mit Administration, mit Papierarbeit zu tun, weil es ja ein Bereich ist, das sich so ein bisschen auch entwickelt, auch was die Kennzahlen und so weiter angeht. Und einige machen da mit und andere sagen, ja, also ich stelle jetzt nicht drei Leute ein, um zu dokumentieren, was ich sowieso schon mache. Also es ist so ein bisschen gespalten. Aber generell ist es sowohl in den Family Offices, also in diesen Investment Offices von Familien, als auch in Familienunternehmen eigentlich wirklich Teil der DNA. Und man hat schon immer darüber gesprochen, ist es denn jetzt hier verantwortungsbewusst, hier oder dort zu investieren? Und man wollte schon immer eigentlich nicht da investiert sein, wo Sachen passieren, die so nicht in Ordnung sind.
Jetzt möchte ich doch noch ein paar Namen aus Ihnen unter Anführungszeichen rauskitzeln, denn der Gusto kommt mit dem Essen oder wie auch immer man das sagt. Und mit Namen kann man sich ein bisschen identifizieren wahrscheinlich. Was sind denn so große typische Unternehmen bei Ihnen im Fonds mit speziellem Blick bitte auf einen Österreicher, der vielleicht auch noch drinnen ist?
Ja, fangen wir mal auf europäischer Ebene an. Also ich glaube, das ist nach wie vor das wertvollste Unternehmen in Europa. Das ist Louis Vuitton Moët Hennessy. Luxusbranche, den gehört, wie es schon sagt, Louis Vuitton, die haben gerade Cartier gekauft, ist wirklich Global Marktführer, den auch jeder kennt, entweder vom, wenn man irgendwie über die Straße geht und die Marken kennt oder wenn man irgendwo eine Zeitschrift aufschlägt, ist in fester Familienhand, Familie Arnault, es sind, glaube ich, 5 oder 6 Kinder und Neffen und Nichten im Unternehmen tätig. Und was die praktisch machen oder warum die so erfolgreich sind und warum die sich auch so gut entwickelt haben in den letzten 3 Jahren, ist eben, dass sie eben global diese Marken, die sie entweder seit Jahren haben oder wie Cartier jetzt gerade zukaufen, eben in diesen globalen Cashflow-Absauger einbringen. Das heißt, plötzlich haben diese Marken weltweit die besten Standorte, die beste PR, das beste Marketing, die besten Seiten in den einschlägigen Modemagazinen und so weiter und haben davon eben wahnsinnig profitiert. Und dann haben wir eben einige, wie ich gesagt habe, auch Hidden Champions, so zum Beispiel in der Sensorik. Das heißt, wir gehen ja alle weiter in Digitalisierung, in die Automatisierung. Es ist schon erstaunlich, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus London auf den Kontinent fliege, sehe ich eigentlich gar niemanden mehr. Das heißt, mein Pass wird elektronisch kontrolliert. Teilweise muss ich mein Gepäck selber aufgeben. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ist dann keine Kassiererin mehr. Mache ich alles selber, muss ich selber einscannen und dann mit Karte bezahlen. Und wenn ich wieder ankomme, ist es auch automatisch. Aber wir brauchen natürlich dafür Sinne, das heißt Sensoren, die uns sagen, die uns scannen, die Bewegung scannen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich ein bisschen Gehirnkraft, was dann eben diese Computerchips sind. Und das ist zum Beispiel eine andere Branche, wo wir ein paar Hidden Champions haben, die praktisch weltweit in ihren Märkten sehr, sehr spezialisiert sind. Ich muss ganz kurz aufs Factsheet schauen, weil ich, glaube ich, von meiner Compliance vorgegeben habe, ich darf nur die sagen, die auf dem Factsheet sind. Das tut mir ein bisschen leid. Und dann können wir da schauen, ob da ein Österreicher dabei ist.
Die Aluflexpack sehe ich, die hat eigentlich in der Schweiz notiert ist, aber einem Österreicher, großteils dem Herrn Theuner, gehört.
Genau, stimmt, sicher auch. Also die Aluflex sicherlich leidet natürlich aktuell ein bisschen unter den Entwicklungen in Osteuropa und auch unter den Inputpreisen, aber ist sicherlich von einem Vollblutunternehmer geführt. Ist so ein bisschen eine Buy-and-Build-Strategy. Also sie versuchen hier, wie sie es ja auch in anderen Branchen machen, das Unternehmen durch smarte Zukäufe auszubauen und voranzutreiben.
Sonst direkt Österreicher, im Factsheet sonst sehe ich keinen, können Sie also auch nicht sagen?
Nee, ist nicht. Picanol nicht, Kardex, nee. Kai ist auch Schweizer, der Makaba Schweizer, relativ viel Schweizer. Nee, ich glaube, es ist leider der Einzige. Aber wir haben da, also es gibt natürlich, Sie haben ja auch Maya Mellenhoff und generell ist, glaube ich, dieser, ich sage mal, deutschsprachige Bereich in Europa, das heißt jetzt hier Deutschland, Österreich, die deutschsprachige Schweiz, ist wirklich eine Bank und ein Stronghold von Familienunternehmen, auch wenn man das vergleicht mit der Wirtschaftskraft zu anderen Ländern in Europa, dann sticht das wirklich, wirklich heraus. Es ist schon irgendwie tief in unserem Wesen verankert, ja. Diese Lebensweise und diese Weise, Unternehmen zu führen, ist schon ein großer Teil von uns.
Kann man eigentlich sagen, die Idee kommt mir jetzt gerade, dass familiengeführte Unternehmen von der Dividende her im Schnitt ausschüttungsstärker sind als andere Unternehmen, allein schon, weil die Familie theoretisch ja auch von etwas leben möchte. Und wenn es so ist, auf was für eine Durchschnittsrendite kommen Sie denn im Fonds und ist der ausschüttend oder tesorierend?
Der Fonds ist ausschüttend. Das hat aber eher steuerliche Gründe. Familienunternehmen ist natürlich so ein Zwiespalt, ne? Ist genau wie Sie sagen. Auf der einen Seite lebe ich fürs Unternehmen und stecke alles wieder so ins Unternehmen rein. Sehr oft, wenn Sie Familienunternehmer treffen, dann haben Sie irgendwelche riesigen Unternehmen im Hintergrund, aber gar nicht so viel, gar nicht so einen extravaganten Lebensstil oder geben so viel Geld aus, weil ja alles wieder ins Unternehmen fließt und ins Unternehmen fließen soll, weil man eben halt doch fürs Unternehmen, für diese Enkelsicherheit lebt. Auf der anderen Seite, genau wie Sie sagen, lebt man ja davon. Und das ist, glaube ich, dieser Zwiespalt zwischen Familien. Wenn es um die Rendite geht, und da gibt es dann oft natürlich auch unterschiedliche Familienmitglieder, die das anders sehen. Der eine irgendwie managt das Unternehmen, bekommt auch ein Gehalt oder hat schon viel raus. Der andere hat irgendwie ein geringeres Einkommen und geringeren Anteil im Unternehmen. Der möchte dann die höhere Dividende sehen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wenn Sie sich anschauen insgesamt, wie war das über die letzten Jahre, dann ist es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen sogar unter, was Dividenden angeht, sogar so ein bisschen unter den anderen Unternehmen bleiben, ein bisschen leicht unter dem Durchschnitt bleiben, weil doch das meiste wieder reinvestiert wird.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dardat Bank.
Robert, servus, noch einen schönen Tag auch, ja, danke.
Und speziell bei unserem Expertengast Andreas Lesniewicz, der uns ein Beispiel für ein Investment in familiengeführte Aktienunternehmen mitgebracht hat, den Generations Family Business Equity Fonds, den es natürlich auch bei der Dardat gibt. All das waren keine Empfehlungen, nur Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Lieber Herr Lesniewicz, danke fürs Hiersein.
Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, macht immer viel Spaß, darüber zu sprechen und ich kann nur jedem Anleger empfehlen, sich mit Familienunternehmen auseinanderzusetzen. Ich glaube, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten ist es wirklich ein gutes Instrument, wenn jetzt irgendwann wieder ein bisschen mehr Hoffnung kommt und dieser perfekte Sturm dabei ist, langfristig zu profitieren und mit diesen Unternehmern in einem Boot zu sitzen.
Wunderbar. Dann sage ich euch allen ganz lieben Dank.